ARD Sounds.
Alles ist vorbereitet. Die Zeremonie. In der Westminster Abbey, also die traditionelle Krönungs- und Grabkirche der britischen Monarchie. Denn heute wird eine Frau zur neuen Königin. Die Krone wurde in den letzten Tagen hektisch auf sie angepasst. Doch während sie sich auf diesen Moment vorbereitet, steht eine Tatsache im Raum. Etwas, das auch viele andere wissen. Diese Frau namens Elizabeth hätte nie hier stehen sollen. Ihr Leben war eigentlich nie für den Thron bestimmt. Und dennoch wird dieser gleich ihr Leben komplett verändern. Meine lieben Mäuse des Wissens, auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders. Denn ihr habt euch für eine Dame entschieden, die wohl jeder kennt und trotzdem weiß man irgendwie gar nicht so viel über sie. Denn wir sprechen heute über Elizabeth II. Über 70 Jahre ist sie Königin Großbritanniens, länger als jede Person vor ihr. Wir werden in dieser Folge klären, wieso es dort überhaupt eine Königin oder einen König gibt, wieso Elizabeth den Titel so lange trägt, obwohl sie dafür gar nicht vorgesehen war und was sie dann alles in ihrer Zeit als Königin für Hürden überwinden muss. Das alles jetzt hier, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1: Das Königreich entsteht. Wenn man sich die Frage stellt, wie die Idee von Königinnen und Königen entstanden ist, muss man extrem weit zurückreisen. Die Vorstellung, dass ein einzelner Mensch über viele herrscht, gibt es schon in den frühesten Hochkulturen vor Tausenden von Jahren. Oft sind es die stärksten Krieger, die sich durchsetzen, dafür sehr respektiert und so zu Herrschern werden. Und aus dieser Idee entsteht die sogenannte Monarchie. Ein Begriff aus dem Altgriechischen, der so viel bedeutet wie Alleinherrschaft. Und in vielen Kulturen gilt ein König nicht einfach als Mensch, sondern als von Gott auserwählt. Noch krasser im alten Ägypten. Die dortigen Königinnen und Könige, die Pharaonen, gelten als Gott selbst, der auf die Erde gekommen ist, um für Ordnung zu sorgen. Und die Menschen wählen dieses Bild ganz bewusst. Es gibt das Gefühl, dass eine göttliche Kraft über ihr Leben wacht. Auch später bleibt dieses Prinzip bestehen. Schon immer kommen Könige in den meisten Fällen durch Erbfolge an die Macht. Doch diese ist anfangs gar nicht so klar geregelt, wie man denken könnte. Anfangs gibt ein König sein Amt nämlich an alle seine Söhne ab und teilt damit sein Land auf. Es kommt dann allerdings häufiger zu Unstimmigkeiten, die sogar in teils schweren Kriegen gipfeln. Also überlegt man sich ein neues Modell. Die Erbfolge wird verändert, so dass nur noch eine Person auf den Thron kommt. Und zwar in der Regel der Erstgeborene, also der älteste Sohn, den ein König hat. Ich sage an der Stelle bewusst, den ein König hat, denn Frauen haben eigentlich auf einem Thron erstmal noch gar nichts zu suchen. Hat ein König nämlich keinen Sohn, geht die Krone an den nächsten männlichen Verwandten, also an den Bruder, Neffe oder Cousin. Doch es gibt Ausnahmen und eine davon ist tatsächlich England. Wenn dort damals kein Sohn vorhanden ist, können auch Töchter erben oder das Recht an ihre Ehemänner bzw. Söhne weitergeben. Ziemlich progressiv für diese Zeit. Und England wird jetzt generell wichtig für unsere Folge hier, denn wir wollen ja zur Queen. Das Königreich erobert im Mittelalter viele Gebiete. So wird im 13. Jahrhundert Wales eingenommen und drei Jahrhunderte später ist es auch offizieller Teil Englands. Diese spezielle Verbindung sieht man auch heute noch in manchen Namen. Der Thronfolger der Krone, also der nächste König oder die nächste Königin, nennt man Prince bzw. Princess of Wales. Auch Schottland und England schließen sich zusammen. Aber nicht durch Kämpfe, sondern durch eine Ehe. Der englische König Heinrich VII. Verheiratet im 16. Jahrhundert seine Tochter Margaret Tudor mit dem damaligen schottischen König. Drei Generationen später erbt der schottische König so auch den englischen Thron und vereinigt sie. Doch obwohl sie ja den gleichen Herrscher haben, bleiben sie lange politisch getrennt, was ja eigentlich gar keinen Sinn macht. Also kommt es Anfang des 18. Jahrhunderts zu einem entscheidenden Schritt. Die Parlamente von England und Schottland beschließen den sogenannten Act of Union. Mit diesem Vertrag entsteht ein völlig neuer Staat, dessen Namen wir heute ziemlich gut kennen. Das Königreich Großbritannien. England, Wales und Schottland gehören jetzt offiziell zusammen. Irland übrigens erstmal nicht. Das ist die Nachbarinsel, die man vor ein paar Jahrhunderten auf ziemlich brutale Weise erobert hatte. Diese Region wird erst später politisch mit eingepflegt, als Großbritannien mit England, Schottland und Wales schon vollzählig ist. Deswegen hier auch ein Fakt, den nicht viele wissen. Wenn man heute von den vier Ländern sprechen will, muss man den Begriff United Kingdom, also Vereinigtes Königreich, nutzen. Denn zu Großbritannien gehört Irland nicht. Generell gehört nach dem irischen Unabhängigkeitskrieg ja nur Nordirland zum Vereinigten Königreich. Aber um das alles zu erklären, müssen wir mal darüber eine eigene Wissen mit Johnny-Folge machen, das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Wichtig für uns ist also die Ausgangssituation im 20. Jahrhundert. England, Schottland, Wales und Nordirland sind ein Königreich. Und 1926 kommt eine Frau auf die Welt, die es regieren soll. Ohne, dass sie davor eigentlich vorhergesehen ist. Kapitel 2 Elizabeth. Mitten in London, im Stadtteil Mayfair, einer ziemlich guten Gegend, stehen wir vor einem Haus. In ihm wohnt eine sehr wohlhabende Familie, die gerade zu Abend ist. Und mit am Tisch sitzt die kleine Elizabeth Alexandra Mary. Ihr Vorname wird sehr bewusst ausgewählt. Einmal heißt ihre Mutter auch so, aber im 16. Jahrhundert wurde England auch von einer sehr berühmten Königin regiert. Elizabeth I. Sie gilt bis heute als eine der mächtigsten Herrscherinnen des Landes. Und jetzt hier, mehr als 300 Jahre später, trägt also das junge Mädchen denselben Namen. Ihre Familie gehört auch dem Adel an. Ihr Papa Prinz Albert ist Herzog von York. Er ist sogar Sohn des amtierenden Königs George V. Doch dennoch steht Albert nicht an der ersten Stelle der Thronfolge. Er hat noch einen älteren Bruder, Elizabeths Onkel Edward. Damit wird auch Elizabeth keine Königin werden, doch das ist für das junge Mädchen auch völlig in Ordnung so. Sie genießt ihre Kindheit und Jugend sehr, auch ohne den royalen Trubel. Sie liest gern, schreibt Geschichten, interessiert sich für die Welt und auch für Sprachen. Außerdem reitet Elizabeth gern, sie bekommt sogar ein eigenes Pony und verbringt generell viel Zeit draußen. Doch das war's noch nicht. Elizabeth nimmt auch Klavierunterricht, tanzt Ballett und lernt Bogenschießen. Also echt eine ganze Menge. Sie kann ziemlich entspannt und ohne Stress groß werden, ohne royalen Druck. Doch dann soll sich alles ändern. Im Jahr 1936 verstirbt König George V., der Vater ihres Vaters, also Elizabeths Opa. Wie vorgesehen, wird also ihr Onkel als Edward VIII. Neuer König von Großbritannien. Soweit ist erstmal alles normal. Doch Edward trifft dann eine Entscheidung, die das Königshaus erschüttert. Er verliebt sich in die Amerikanerin Wallis Simpson. Ein riesiges Problem für England, denn sie ist noch verheiratet. Und jetzt könnte man aus heutiger Sicht sagen, na und, dann könnte sie sich ja einfach scheiden lassen. Aber nein, so einfach ist das damals nicht. Die Kirche, der die Königsfamilie angehört, hat nämlich eine klare Regel. Eine Ehe darf nicht aufgelöst und neu geschlossen werden, wenn der frühere Partner noch lebt. Und bei Wallis Simpson gibt es gleich ein doppeltes Problem. Sie ist bereits zweimal geschieden. Beide der früheren Ehemänner leben noch. Für die Kirche ist das nicht akzeptabel. Doch Edward ist unglaublich verliebt und will unbedingt mit ihr zusammen sein. Der Regierung, der Kirche und vielen Menschen im Land gefällt das so gar nicht. Sie stellen sich ganz klar gegen diese Beziehung. Für Edward gäbe es also nur eine einzige Lösung, um Wallis zu seiner Frau zu machen. Er muss auf die Krone verzichten. Und tatsächlich tut er das. Er dankt freiwillig ab, entscheidet sich gegen den Thron und für die Liebe. Und ja, Leute, so kommt es dann also. Neuer König wird der zweitgeborene Sohn von George V. Und das ist, richtig, Elizabeths Papa Albert. Völlig unerwartet wird er plötzlich der neue König. Er bekommt auch einen neuen Namen. Aus Albert wird George VI. Das macht er nicht, weil ihm der Name besser gefällt, sondern aus einem wichtigen Grund. Nach der Krise um seinen Bruder will er Stabilität zeigen. Der Name George erinnert an seinen Vater George V. und steht für Kontinuität und Vertrauen. Der neue Name soll dem Land Sicherheit geben. Und das verändert natürlich auch Elizabeths Leben schlagartig. Ihr Vater ist jetzt König, die Familie hat keinen Sohn. Nur zwei Mädchen und Elizabeth ist auch noch die ältere von beiden. Und damit rückt sie plötzlich an die erste Stelle der Thronfolge. Und das bedeutet, im Alter von nur 10 Jahren ist für sie Schluss mit der entspannten Kindheit. Ab jetzt wird sie auf ihr Erbe als Königin vorbereitet. Wie man redet, wie man sich präsentiert, wie man Verantwortung übernimmt. Die nächsten Jahre lernt sie, was in der königlichen Verfassung steht, wie man Handel treibt, beginnt sich auf offiziellen Terminen als Thronfolgerin zu präsentieren. Und all das führt zu diesem einen Punkt hin. Kapitel 3. Königin Elizabeth II. Es ist das Jahr 1952. Elizabeth ist mittlerweile 25 Jahre alt. Sie reist gerade mit ihrem Mann Prinz Philip durch Kenia, damals noch eine britische Kolonie, als plötzlich ein Telegramm Afrika erreicht. Es ist eine geheime verschlüsselte Botschaft aus London, aus dem Buckingham Palace. In ihr zu lesen: Der König ist tot. Gestorben nach langer Krankheit. Ein Schock für Elizabeth, tausende Kilometer entfernt. Ihr Vater ist tot, doch viel Zeit und Raum zu trauern hat sie damals nicht. Denn das bedeutet auch, sie ist jetzt offiziell die Königin des Vereinigten Königreichs. In genau dieser Sekunde. Die Nachricht geht natürlich um die Welt. Viele Briten trauern, doch ein Großteil glaubt auch daran, dass Elizabeth eine gewissenhafte Nachfolgerin ihres Vaters werden wird. Vor allem erinnern sich viele an eine Rede, die Elizabeth 4 Jahre zuvor im Fernsehen hält. Hier das Original.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family.
Sie erklärt, dass sie ihr ganzes Leben, egal ob lang oder kurz, in den Dienst ihres Volkes stellen wird. Und genau dieser Dienst wird jetzt also von ihr verlangt, denn nur ein Jahr später findet sie statt. Elizabeths feierliche Krönung. Ihr findet ein ziemlich emotionales Video davon als Nummer 2 in den Shownotes. Es ist der 2. Juni 1953. Mit ihrem Mann fährt sie in einer goldenen Kutsche durch London. Die Straßen sind voller Menschen. Millionen verfolgen jeden Schritt. Sie jubeln der jungen Königin zu. Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine Krönung auch live im Fernsehen übertragen. Man sieht, wie sie die Westminster Abbey betritt, die geschichtsträchtige Kirche, in der seit dem Jahr 1066 nahezu alle englischen und später britischen Monarchen gekrönt wurden. Elizabeth kniet vor dem Erzbischof. Sie legt ihren Eid ab, wird gesalbt, gekrönt und damit offiziell zur Königin Elizabeth II. Es ist ein Moment voller Pracht, Tradition und Symbolik. Eine unglaublich große Wichtigkeit ist zu spüren, denn Großbritannien befindet sich in dieser Zeit in einer sehr angespannten Lage. Elizabeth übernimmt einen geschwächten Thron. Denn durch den Zweiten Weltkrieg hat Großbritannien schwere Schäden erlitten, politisch, wirtschaftlich und auch menschlich. Dazu beginnt das riesige britische Empire zu zerfallen. Großbritannien kontrollierte lange Gebiete auf der ganzen Welt, von Indien bis zu großen Teilen Afrikas, von Kanada bis Australien. Auf dem Höhepunkt seiner Macht um das Jahr 1920 nahm Großbritannien und seine Territorien und Kolonien 24% der gesamten Landfläche der Erde ein. Jeder vierte Mensch auf dem Planeten stand unter britischer Herrschaft. Es war ohne Zweifel das größte Reich der Weltgeschichte. Doch jetzt, mehr als 30 Jahre später, ist nur noch ein Flickenteppich übrig. Ein neues Netzwerk aus selbstständigen Staaten, das sogenannte Commonwealth. Elizabeth muss es ordnen, muss vermitteln, viele lokale Probleme lösen. Und auch in ihrer eigenen Familie bleibt es nicht ruhig. Skandale, Streitigkeiten, großer öffentlicher Druck. Wir erinnern uns an Folge 2 dieses Podcasts. Die katastrophale Ehe von Prinz Charles und Lady Diana zieht die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich. Dann folgt 1997 Dianas tragischer Tod. Elizabeth muss als Königin versuchen, all das aufzufangen. Es ist unglaublich schwierig, all den Erwartungen gerecht zu werden. Zunächst wird die Queen danach von der Öffentlichkeit schwer kritisiert, denn sie schweigt. Nichts zum tragischen Tod der Prinzessin. Doch an ihrer Beisetzung dann die Wende. Als Dianas Sarg am Buckingham Palace vorbeigefahren wurde, senkt Elizabeth ihren Kopf. Das war ein massiver Bruch mit dem Protokoll, die Queen verneigt sich normalerweise vor niemandem. Das Volk reagiert sehr wertschätzend auf diesen Moment. Und immer wieder wird Großes von Elizabeth verlangt. 2020 entscheidet sich Prinz Harry gemeinsam mit seiner Frau Meghan, das Königshaus zu verlassen. In Interviews sprechen sie offen über Konflikte innerhalb der royalen Familie. Die Öffentlichkeit ist empört, doch Elizabeth bleibt ruhig. Sie reagiert nicht mit Wut oder Impulsivität, sondern mit Kontrolle und Würde. Quasi die perfekte Queen, sagen viele. Jahrzehntelang repräsentiert sie unerschütterlich das Vereinigte Königreich. Doch dann folgt der 8. September 2022. Unterschiedliche TV-Sender unterbrechen ihre Sendung für eine Eilmeldung. So auch BBC News.
An important announcement.
Man hört den Nachrichtensprecher einmal schlucken und sieht seinen Augen die ein oder andere Träne an. Dann sagt er:
Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
Der Buckingham Palace hat soeben den Tod von Königin Elizabeth II. Bekannt gegeben. Nach 70 Jahren und 214 Tagen auf dem Thron. Länger als jeder König und jede Königin Großbritanniens vor ihr. Im Alter von 96 Jahren ist Königin Elizabeth II. Auf ihrem Schloss Balmoral in Schottland verstorben. Menschen weltweit trauern. Zehntausende versammeln sich vor ihrem Schloss, legen Blumen nieder, weinen, trauern und bedanken sich. Bei einer Königin, die eigentlich nie als solche vorhergesehen war. Zusammenfassung: Königin und Könige gibt es schon seit vielen Jahrtausenden in unterschiedlichen Regionen der Welt. Eine ganz besondere stellt das Vereinigte Königreich dar. Es entsteht in vielen Jahrhunderten der Eroberung, Erbfolgen und politischen Entscheidungen und hat eine unglaublich lange Liste an Königinnen und Königen, die es mal regiert haben. England, Wales, Schottland und Irland wachsen über die Zeit zusammen. Und mitten in dieses Land wird 1926 eine gewisse Elizabeth geboren. Sie ist zwar die Enkelin des Königs, soll aber eigentlich nie Königin werden. Bis ihr Onkel Edward VIII. Für die Liebe auf die Krone verzichtet. So wird erst ihr Vater und 1952 dann tatsächlich sie Königin des Vereinigten Königreichs und all seiner Territorien. Ihre Krönung ein Jahr später wird zum ersten Mal jemals im Fernsehen übertragen. Millionen Menschen schauen zu und erleben dann eine über 70-jährige Amtszeit. Damit wird Elizabeth die zweite zu längst dienenden Monarchin Großbritanniens. Erlebt 15 verschiedene britische Premierminister, von Winston Churchill bis Liz Truss. Meistert Krisen, repräsentiert das Königreich immer souverän. In einer Ansprache sagt sie einst einen Satz, der 2022 für viele zur traurigen Wahrheit wird. Grief is the price we pay for love. Auf Deutsch, Trauer ist der Preis, den wir für Liebe zahlen. Ihr Tod im Jahr 2022 stürzt viele weltweit in ein Tal der Tränen. Sie hat so lange regiert, es gibt einfach ganze Generationen, die sich ein England ohne die Queen kaum vorstellen können. Doch die Monarchie ist damit nicht vorbei. Beerbt wird sie von ihrem Sohn Charles, der aktuell König ist. Und als nächster in der Thronfolge steht dessen Sohn, also Elizabeths Enkel, Prinz William, bereit. Boah, Leute, was für eine interessante Folge mal wieder. Und echt super sentimental. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe beim Schreiben auch ein, zwei Tränen verdrückt. Irgendwie hat jeder in seinem Leben etwas von Queen Elizabeth mitbekommen. Die süße Omi von nebenan. Und wie krass, dass sie eigentlich nie Königin hätte werden sollen. Wusste auch ich vorher nicht. Wieder eine echt richtig schöne Folge. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Also danke an euch für den Vorschlag. Stellt auch sehr gern wieder alle eure Fragen, die gibt's dann nächste Woche. So wie jetzt sogar 5 Stück, weil Folge 25, über das Thema der letzten Woche, als wir über die Abtreibungsgesetze gesprochen haben. Die erste Frage kommt von BLM. Zoe, unter welcher US-Regierung wurde die Regelung dann geändert, also dass jeder Bundesstaat alleine über Abtreibung entscheiden darf? Also geändert wird das Ganze 2022, als Joe Biden Präsident ist. Aber der hat das gar nicht entschieden, sondern das höchste Gericht der USA, der Supreme Court. Der Auslöser ist damals ein bestimmter Gerichtsfall. Mississippi will Abtreibung schon ab etwa 15 Wochen stark verbieten. Und darüber streitet man sich bis ganz nach oben hoch zum Supreme Court. Und das Gericht entscheidet damals dann, dass jeder Bundesstaat von nun an wieder selbst festlegen darf, ob und wie Schwangerschaftsabbrüche erlaubt sind. Passend dazu hat Sophia eine Frage gestellt. Wer entscheidet in den Bundesstaaten, ob Abbrüche dort erlaubt sind oder eben nicht? Die Antwort findet man meist in den jeweiligen Parlamenten, also quasi in den Regierungen der Staaten. Meistens entscheiden die Abgeordneten in Wahlen und der Gouverneur kann zustimmen oder ein Veto einlegen. Manchmal mischen dann auch sogar noch Gerichte mit, also alles ziemlich kompliziert hier und da. Frage Nummer 3 ist von Ella und Paulina. Zoe, warum darf man in Deutschland genau nach der 12. Woche nicht mehr abtreiben? Also, diese Grenze wird bei 12 Wochen gesetzt, weil nach ungefähr 3 Monaten der Embryo im Bauch nicht mehr nur eine winzige Zellkugel ist, sondern beispielsweise alle Organe final ausgebildet sind. Man spricht ab diesem Zeitpunkt von einem Fötus. Auch bezeichnet man eine Schwangerschaft ab diesem Zeitpunkt meist als stabil. Darum sind Abbrüche danach nur noch unter besonderen Bedingungen erlaubt. Die vorletzte Frage kommt von Mathilda. Hat das Abtreiben früher viel Geld gekostet? Wäre ja irgendwie logisch, oder? Und sehr smarte Frage, da hast du auch recht. Oft nämlich ja, vor allem als es noch komplett verboten war. Dann müssen Menschen manchmal heimlich Hilfe suchen oder weit zu Spezialisten reisen und das kostet natürlich Geld. Und weil es früher eben so oft illegal war, können Anbieter halt auch viel verlangen. Und die letzte Frage haben Nils und Räubertochter gestellt. Gibt es aktuell anstehende Veränderungen, also richtige Debatten, zum Beispiel über eine Änderung von eben diesem Gesetz? Also wie steht das Thema gerade im Bundestag? Und wenn darüber gesprochen wird, wie lange wird es noch dauern, bis das Gesetz geändert oder gelöscht wird? Also erstmal ja, das Thema ist weiter auf dem Tisch. Aber eine Änderung, die Paragraph 218 wirklich ersetzt oder streicht, ist aktuell noch nicht in Sicht. In der letzten Legislatur hat es einen konkreten Reformentwurf gegeben, sogar mit einer Expertenanhörung im Rechtsausschuss. Beschlossen wurde er am Ende aber nicht. In der aktuellen Regierung wird ebenfalls im Bundestag weiter diskutiert. Zuletzt zum Beispiel am 27. Februar 2026. Da gab es Anträge, die vor allem die Versorgung verbessern sollen. Also, dass man überhaupt sicher und erreichbar einen Abbruch bekommen kann und wie die Kosten geregelt sind. Ob so ein Entwurf dann wirklich umgesetzt wird, ist ziemlich kompliziert. Einfach ausgedrückt gibt es erst Ausschüsse und Anhörungen, Abstimmungen im Bundestag, eventuell auch Bundesrat und wenn die alle für das Gesetz sind, dann kommt es zur Unterschrift mit einem Startdatum. Also ein echt langer Prozess. Und abschließend möchte ich hier noch eine persönliche Sache sagen. Vermehrt haben wir ziemlich kritische Kommentare und Nachrichten bekommen. Dass Schwangerschaftsabbrüche Quatsch sind, dass eine Frau das nicht zu entscheiden habe, es gehe schließlich auch um das Leben des Kindes. Letzteres ist zwar ein valider Punkt, der ja auch extrem intensiv ethisch, moralisch und gesetzlich diskutiert wird. Es ist aber dennoch wichtig an der Stelle zu verstehen, dass eine Schwangerschaft keine rein theoretische Angelegenheit ist. Es ist eine massive, monatelange körperliche und psychische Veränderung, die tief in das Leben eines Menschen eingreift. Das Prinzip der körperlichen Selbstbestimmung besagt, dass jeder Mensch das grundlegende Recht haben sollte, über seinen eigenen Körper zu entscheiden. Ein ungeborenes, noch nicht eigenständig lebensfähiges Kind kann eine solche Entscheidung schlichtweg nicht treffen. Es braucht also zwangsläufig jemanden, der diese übernimmt. Zudem gibt es zahlreiche wissenschaftliche Analysen, die darauf hindeuten, dass ein komplexes Schmerzempfinden des Kindes vor der 12. Woche aufgrund der noch nicht fertig vernetzten Nervenbahnen im Gehirn unwahrscheinlich ist. Vielleicht hilft das in zukünftigen Diskussionen darüber. So, meine Lieben, damit sind wir jetzt wirklich am Ende unserer Folge angekommen. Aber natürlich nicht, ohne dass ihr wieder die Stars der Show seid. Folgende 3 Ladies haben wir dieses Mal zur Abstimmung für euch. Number one ist Marlene Dietrich, eine weltberühmte Schauspielerin und Sängerin, die sich offen gegen das NS-Regime stellt und damit zu einer Symbolfigur für Haltung und Mut wird. Dann haben wir Bertha von Suttner, eine österreichische Friedensaktivistin und Schriftstellerin, die als erste Frau den Friedensnobelpreis erhält und sich entschlossen gegen Krieg und Aufrüstung einsetzt. Und Malika Ufkir. Sie ist die Tochter eines marokkanischen Generals, die zunächst im Umfeld des Königshauses aufwächst. Nach einem gescheiterten Putschversuch ihres Vaters jedoch viele Jahre in Gefangenschaft verbringt und schließlich die Flucht schafft. Alles wieder super interessant. Wir sind gespannt, welche Geschichte ich euch als nächstes erzählen darf. Die gibt es dann am Mittwoch um 23.59 Uhr. Bis dahin verbleiben wir natürlich wieder mit ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und hier bin ich nochmal, denn heute habe ich wieder einen Podcast-Tipp für euch. Stellt euch mal vor, eine junge Frau träumt vom Luxusleben mit Villa, Strand, tollen Klamotten, teurem Schmuck und dafür klaut sie Geld. Sehr viel Geld. Um genau zu sein, 8,2 Millionen Euro von einer Geldtransportfirma, für die sie arbeitet. Tagelang merkt keiner, dass sie mit dem ganzen Geld verschwunden ist. Abgetaucht. Aber bald ist nicht nur die Polizei hinter ihr her, sondern auch Detektive. Und am Ende sogar Leute aus der organisierten Kriminalität. Mit wem hat Yasemin aus Bremen sich da eingelassen? Und wo sind all die Millionen geblieben? Mittlerweile sitzt sie nämlich im Knast. Von Luxusleben ist also keine Spur mehr. Ihre Geschichte hört ihr in einer neuen Staffel Die Millionendiebin, die Yasemin Story. Ab jetzt bei ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes. So, jetzt aber wirklich ciao Kakao und bis nächste Woche.